ARD. Hallo zusammen, ich bin Maike Nielsen. Also wenn ihr mal Nervenkitzel braucht, dann müsst ihr nur mal einen Tag lang unsere Stadtreporterin Anna Rüther begleiten, sowie unsere Praktikantin Luca. Die beiden sind nämlich heute in die Achterbahn Höllenblitz gestiegen, die gestern in 6 Metern Höhe stehen geblieben ist, mit Leuten drin. Hier, hört mal.
Höllenblitz. Sicherheitsbügel sind fest. Oh, die Tore schließen sich. Jetzt wäre ich doch aufgeregt.
Die Jungs rufen Scheiße, das klingt nicht.
Oh nein, das dreht sich.
Oh, die drehen sich. Oh nein, nicht gut.
Nein, drehen ist gar nicht gut. Oh nein. Aber es sieht schön aus.
Ja, cool, richtige Lasershow.
Ja, das ist richtig geil.
Die Jubelrufe am Ende zeigen, okay, die beiden haben es überlebt. Aber was ist da gestern genau vorgefallen, reden wir gleich drüber. Außerdem, in Hamburg sind die Clubwochen gestartet. Mit einem musikalischen Programm, klar, aber auch mit einer deutlichen Botschaft. Und nach dem Angriff des Iran auf Israel blicken viele nach Hamburg. Genauer gesagt auf das Islamische Zentrum. Warum, klären wir jetzt. Heute ist Dienstag, der 16. April.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Nachdem der Iran am Wochenende Israel angegriffen hat, blicken viele zu uns nach Hamburg, genauer gesagt auf die Blaue Moschee an der Außenalster. Die ist ja Hauptsitz des Islamischen Zentrums Hamburg, kurz IZH. Und der Zentralrat der Juden hat heute gesagt, ein Verbot des IZH ist überfällig. Oliver Wuttke, das IZH beschäftigt die Gemüter heute bundesweit, ne?
Ja, auch in der Politik und das schon seit Tagen. Und nicht nur wegen des akuten Angriffs auf Israel, sondern auch schon lange ist das Zentrum, das IZH, politisch umstritten. Es gilt nämlich als verlängerter Arm des Regimes in Teheran und das nicht nur hier in Hamburg, sondern mit Auswirkungen auf ganz Deutschland. Da gibt es ein ganz verzweigtes Netz von Vereinen, die damit dranhängen, hier in Deutschland und auch in Teilen Europas. Man könnte also sagen, die europäischen Influencer des Regimes in Teheran, die haben ihre Zentrale hier in Hamburg.
Und auch der Verfassungsschutz beobachtet das IZH schon lange. Wo sieht der denn die Gefahr genau?
Zunächst mal geht es um verfassungsfeindliche Äußerungen. Das reicht von Antisemitismus, also dem Versuch, Israel von der Landkarte tilgen zu wollen. Das IZH hat lange am Al-Quds-Tag teilgenommen, dem Jerusalem-Tag, den das islamische Regime in 1979 eingeführt hat. Außerdem geht es natürlich um die Bedrohung von Exil-Iranern. Auch das spielt eine Rolle. Ganz viele Menschen sind ja vor dem Mullah-Regime nach Deutschland geführt, werden hier zum Teil bedroht oder mindestens mal unter Druck gesetzt oder fühlen sich von denen beobachtet. Es gibt keine akute Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, hat mir Innensenator Andi Grote gestern gesagt. Heißt, das ist keine Terrorzentrale, aber es sind eben Influencer. Die Gefahr von Islamisten geht im Augenblick eher wohl aus anderen Bereichen aus. Da reden wir über das Internet, über die Mobilisierung von Jugendlichen via TikTok. Da hat zuletzt ja hier in Hamburg der Verein Muslim Interaktiv für Furore gesorgt, weil die ganz massiv junge Leute ansprechen und versuchen, die Empörung über die Lage im Gazastreifen auszunutzen und die Leute zu radikalisieren.
Exil-Iraner hast du gerade angesprochen. Ein Kollege vom Hamburg-Journal hat mit einem gesprochen, genauer gesagt mit einigen der 50 Jüdinnen und Juden, die in Hamburg leben und iranische Wurzeln haben. Und ein von ihnen, Armin Levy, der ist im Iran geboren und Mitglied der jüdischen Gemeinde, hat er gefragt, ob das iranische Regime einen verlängerten Arm nach Hamburg ausgestreckt hat. Und er hat das hier geantwortet.
Natürlich. Ich meine, das ist für Sicherheitsbehörden bekannt, dass Blaue Moschee, Islamisches Zentrum in Hamburg und auch iranische Generalkonsulat hier, das ist so Rolle, spielt so eine zentrale, so eine, wie sagt man, Hauptrolle in Spionage und man muss tatsächlich vorsichtig damit umgehen und ich meine, dass endlich muss dieses Islamisches Zentrum geschlossen werden.
Ich frage mich, wenn das so klar ist, ne, welche Aktivitäten das IZH betreibt, warum dauert es denn dann mit dem Verbot so lange?
Es ist ja schon was passiert. Vor 2 Jahren ist der frühere Leiter des IZH ausgewiesen worden, weil man ihm nachweisen konnte, dass er enge Verbindungen zu Spendensammlungen für die Terrororganisation Hisbollah hatte. Wenn es aber darum geht, diesen Verein insgesamt zu verbieten, dann sind die Hürden hoch. Es hat schon Klagen des Vereins IZH gegen den Verfassungsschutzbericht hier in Hamburg gegeben, wo es 2019 hieß, das seien Islamisten. Dagegen haben sie sich vor Gericht gewehrt. Es hat 3 Jahre Prozess gegeben. Am Ende Ende haben die Richter gesagt, doch, das ist islamistisch, was ihr macht. Zum Beispiel die Scharia propagieren, das islamische Recht und ähnliche Dinge. Nun hat es im vergangenen November eine große Razzia gegeben. Nicht nur in Hamburg, sondern in 7 Bundesländern 54 Objekte und da ist sehr viel sichergestellt worden. Computer, Handys, Flugblätter, auch Bargeld übrigens, was jetzt die Arbeit des Vereins offenbar auch schwer behindert. Und all das muss im Augenblick ausgewertet werden, so ist es mir geschildert worden. Das ist wirklich was für Juristen, die das genau angucken und bewerten müssen und dann so aufbereiten, dass man auch bei einer Klage vor Gericht damit durchkommt, diesen Verein zu verbieten. Das scheint zu dauern, aber wir spüren natürlich auch gerade in der Politik oder beim Zentralrat der Juden und anderen gesellschaftlichen Akteuren wächst die Ungeduld.
Ja, danke schön, Oliver Wuttke. Und ein Video von Armin Levy und weiteren jüdischen Iranern, die in Hamburg leben, findet ihr in der NDR Hamburg App. Stellt euch vor, ihr geht auf den Dom, um mal so richtig Nervenkitzel in einer Achterbahn zu erleben. Und den Nervenkitzel kriegt ihr auch, aber nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. So ist es 3 Menschen ergangen, gestern Abend, kurz nach 22 Uhr. Unser Polizeireporter Kaiser Lander, was genau ist da passiert in der Achterbahn?
Also das waren schon ein paar mehr Schrecksekunden für 2 41- und 43-jährige Männer und eine 49 Jahre alte Frau. Das Trio ist in einer Gondel der Achterbahn Höllenblitz mitten auf der Strecke stehen geblieben, kurz vor Betriebsschluss. Es war die tagesletzte Fahrt und der Betreiber hat dann schnell die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr hat festgestellt, dass sie gar nicht an das Trio herankommt. Deshalb haben die Feuerwehrleute die Höhenretter alarmiert. Und nach etwa einer Stunde konnten die Rettungskräfte die 2 Männer und die Frau dann unverletzt abseilen. Man muss dazu sagen, es ist die größte transportable Indoor-Achterbahn der Welt und nicht die erste Panne, denn bereits auf dem Münchner Oktoberfest im vergangenen Jahr sind 2 Gondeln kollidiert und dabei wurden 8 Menschen leicht verletzt.
Zum Glück ja nun nicht gestern Abend, da ist ja nochmal alles gut gegangen. Wobei, ich stelle mir vor, eine Stunde in 6 Metern Höhe festzuhängen, das kann kein Spaß gewesen sein. Woran lag denn das jetzt, dass die Achterbahn stehen geblieben ist?
Ja, das liegt an einem Sicherheitsmechanismus. Ist der Motor der Achterbahn überlastet, schaltet ein Sicherheitssystem ganz automatisch die Maschine komplett ab. Genau das ist gestern Abend passiert. Jetzt hat der Betreiber der Achterbahn den Motor noch einmal ausgetauscht. Der TÜV Nord hat sich den Höllenblitz noch einmal ganz genau angesehen, hat keine Bedenken mehr. Das heißt, seit 15 Uhr rollt der Höllenblitz wieder regulär und sorgt hoffentlich für ganz geplante Nervenkitzel.
Dankeschön, Kaiser Lander. Und zum Schluss können wir uns noch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Hamburg ist nämlich bundesweit Spitzenreiter, was die Digitalisierung angeht. Das hat der Branchenverband Bitkom, der das untersucht hat, damit begründet, dass Hamburg vor allem mit einem guten Glasfaserausbau punkten kann und einer flächendeckenden 5G-Versorgung. Nachholbedarf haben wir hier in Hamburg laut Bitkom nur in der Kategorie digitale Gesellschaft. Sie meinten, dass es hier zum Beispiel noch an Pflichtstunden für Informatik fehlen würde. Wir beenden die Woche in unseren Podcast-Folgen ja immer mit Kultur- und Ausgehtipps. Heute machen wir mal was ganz Verrücktes. Wir läuten die Woche damit ein, auch wenn heute schon Dienstag ist. Denn in Hamburg sind die Clubwochen gestartet und unsere Musikexpertin Susanne Hasenjäger ist natürlich mit dabei. Worauf können wir uns denn ab jetzt freuen, Susanne?
Ja, tatsächlich, das ist eine große Kampagne des Clubkombinats zum ersten Mal in diesem Jahr. 2 Wochen lang soll es darum gehen, den Leuten wieder Lust zu machen, live in Konzerte zu gehen. Also runter vom Sofa, rein in die Konzerte, weil nur das eben all dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Inspiration, alles was Live-Musik ausmacht, bewirken kann. Vielleicht haben viele von unseren Hörerinnen und Hörern schon die Plakate gesehen, so Schwarz-Weiß-Plakate, wo eine Künstlerin sich so Stage-Diving-mäßig ins Publikum wirft und damit eben auch zeigt, wie viel Energie in so einem Konzert steckt. Und begleitend zu dieser Kampagne gibt es diverse Konzerte beziehungsweise auch Vorträge beziehungsweise Diskussionen oder morgen Abend gibt es Stephanie Hempels Beatles-Tour, um auch mal in die Geschichte der Hamburger Musikclubs zu gucken. Denn wir haben ja hier in Hamburg mit unserem Club damals, mit dem Indra, mit dem Star Club, wir haben sozusagen Musikgeschichte geschrieben, weil da eine unbekannte Band aus England kam und da ihre ersten Auftritte haben durfte. Und darum geht es auch heute in den Clubs, dass es wieder darum gehen muss, Platz für Nachwuchs zu bieten. Nicht für die großen Namen, nicht für Taylor Swift. Und deswegen sagt Tore Debor, Vorsitzende vom Clubkombinat, wie wichtig es ist, wieder Nachwuchs Nachwuchs zu fördern in den Clubs.
Was im Moment passiert, ist ein stiller Tsunami, in dem sozusagen die Bookings, was das Programm machen, das Kuratieren einer Bühne, jetzt anders erfolgen muss aus dieser wirtschaftlichen Not heraus. Man kann jetzt keine Risikobookings mehr fahren, man muss jetzt eigentlich den safen Sure-Shot machen. Das heißt, die ausverkaufte Show ist das Ziel. Und ein neuer Artist, der das allererste Mal vielleicht in Hamburg auftritt, der kriegt halt diesen Zuspruch nicht. Und deswegen fallen diese Shows gerade reihenweise weg. Und das sind aber die Artists, das sind die Taylor Swifts von morgen. Und die wollen wir doch alle wieder sehen. Und deswegen müssen wir hier alle gemeinsam aktiv werden.
Bei dem Plakat, das du angesprochen hast, da ist mir auch so aufgefallen, wenn die Frau sich reinfallen lässt in die Menge. Da muss ja auch eine Menge da sein, ne? Befürchtet das Clubkombinat, dass es gar nicht mehr so eine Menge an Besuchern geben wird?
Das ist halt tatsächlich nicht nur Befürchtung, sondern das sind die aktuellen Zahlen. Das ist wirklich das, was nach Corona passiert ist. Die Leute bleiben auf dem Sofa, haben sich jetzt an Streamingdienste gewöhnt und gehen nicht mehr raus. Und genau darauf Lust zu machen, wieder rauszugehen, dafür sind diese Clubwochen gedacht. Ich war gestern Abend zum Beispiel im Nordspeicher und habe da ein ausverkauftes Konzert von, jetzt keinem Nachwuchs, sondern von Shack Attack, Band aus den 80ern gesehen, wo Leute wie du und ich waren und die haben getanzt und die haben sich gefreut und die hatten eine wahnsinnige Stimmung. Und da wird einem wieder klar, wie wichtig dieses Gemeinschaftsgefühl auch ist, auch wieder und unbedingt nach Corona.
Mm. Nordspeicher mag ich auch total gern. Die haben ja auch immer diese Lindy Hop Sessions.
Absolut,
ne?
die machen ja, die Swingkurse, ja. Die machen Lesungen, die sind wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Deswegen kriegen die auch Publikum wirklich, nicht nur die 20-Jährigen, die sonst auf die Reeperbahn gehen, sondern eben Nordspeicher in zweiter Reihe in der Bernhard-Nocht-Straße, also nicht direkt auf der Reeperbahn. Ist so ein ganz besonderer Laden, auch mit einer ganz besonderen Atmosphäre, alter Speicher, also wer so auf Backsteingebäude steht mit noch den Original-Eichenbalken, also großartiger Ort, um Musik und Inspiration und Gemeinschaftsgefühl zu erleben.
Du hast es ja gerade angesprochen, die Clubwochen haben ja auch einen ernsten politischen Hintergrund, spätestens seitdem wir wissen, dass das Molotow im Juni schließt, der eigentlich wichtigste Club auf St. Pauli.
Also zumindest ist es im Moment noch, ne? Noch die Frage, wie geht's da weiter? Genauso wie geht's weiter mit der Astra-Stube, das war auch ein Laden in Hamburg an der Sternbrücke, der dafür stand, Nachwuchs zu fördern, weil da eben auch nur ein paar Leute reinpassen. Das heißt, du musst den Laden nicht mit 800 Leuten ausverkaufen, sondern so eine junge Band kann mit ihren 30, 40 ersten Fans kommen, um dann eben vielleicht in ein, zwei Jahren dann auch von mir aus in der Arena zu spielen und die auszuverkaufen.
Also die Hamburger Clubs sind sozusagen die Wiege der großen Kultur. Das kann
genau
man
so.
Nicht wirklich
also
so sagen.
Also ich sag nochmal, Beatles-Geschichte. Muss man sich nur angucken
ja.
Und dann weiß man das.
Und daran wollen die Hamburger Clubwochen erinnern. Ab heute Abend. Ich danke dir, Susanne. Ich freue mich auch drauf, bald mal wieder in den Musikclub zu gehen. Heute aber nicht. Heute treffe ich mich mit meiner Freundin zum Essen. Ich glaube, das ist genau das richtige Programm bei diesem Regenwetter. Ich hoffe, ihr habt auch noch einen schönen Abend. Wenn ihr noch mehr Infos braucht zu den Themen, die wir heute besprochen haben, ne, findet ihr wie immer in der NDR Hamburg App oder in unseren Shownotes. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.